Schön, dass ihr bei mir seid. Heute in eine Frage hätte ich noch meinen Podcast. Es ist jede Menge los hier heute. Also ich habe ganz, ganz große Themen. Zum Beispiel geht es um einen Thriller, der mich total fasziniert hat. Das sind zwei Frauen, die ein neues Feld quasi bei den Thrillern eröffnet haben. Ein Debüt-Thriller, den ich euch heute vorstellen möchte. Es gibt Post von Martina und diese Post ist sehr ungewöhnlich. Also nicht das, was ihr sonst so von Post von Martina kennt. Ich habe einen wunderbaren Fernsehtipp für euch. Das ist ein Film, der mich sehr berührt und da geht es um ein Thema, mit dem wir uns leider noch sehr viel beschäftigen werden müssen in naher Zukunft oder nicht mehr allzu ferner Zukunft, sagen wir es mal so. Und ich habe einen Gast, auf den ich mich unglaublich freue. Das ist eine Frau, die ich sehr bewundere, eine Natur- und Wolfsforscherin. Elli Radinger ist bei mir zu Gast und wir sprechen übers Abschiednehmen. Übers Abschiednehmen vom Haustier, vom Hund. Sie hat dazu ein Buch geschrieben, was gigantisch gut ist und jeder, der ein Haustier hat, der sollte sich dieses Buch zulegen, ist quasi Pflichtlektüre. Aber erstmal kommen wir zum Buch der Woche. Das sind zwei Frauen aus Dänemark, die haben einen ganz großen Thriller-Wurf gelandet. Die sind eigentlich von Haus aus Journalistinnen, die heißen Tine Holm und Stine Bolter und sie haben langjährige Erfahrungen mit echten Kriminalfällen von Verkehrsdelikten über Wirtschaftsbetrug bis hin zu Serienmörder und jetzt sind die beiden unter die Autorinnen gegangen und haben ihren Debütroman Gefrorenes Herz veröffentlicht. Der handelt um die Polizeihistorikerin Maria Just und die bereitet gerade eine Ausstellung zum Thema 100 Jahre ungelöste Mordfälle im Polizeimuseum in Kopenhagen vor. Und da wird mitten in der Stadt der Generalsekretär des Roten Kreuzes auf bestialische Art ermordet. Der Tote hängt gekreuzigt am Geländer und auf seinem Körper wurde ein rätselhaftes Zeichen eingeritzt. Die Polizei ermittelt unter hohem Druck von Presse und Politik, aber es ist Maria, die schließlich eine Verbindung zu einem ungeklärten Doppelmord entdeckt, der über 50 Jahre zurückliegt. Ein ganz dunkles Kapitel der dänischen Geschichte. So dunkel, dass jemand auch nach Jahrzehnten noch nach Vergeltung sucht. Die ersten Sätze. Die Ältesten der Stadt behaupteten, im Fjord lebe ein hunderte von Jahren altes Wesen. Ein Ungeheuer, das bereits hier geherrscht habe, lange bevor die Vorväter in diese gottverlassene Bucht vorstießen und das immer noch da draußen unter der grau-weißen Oberfläche herumschwamm. Die Alten sagten, das Wesen habe alles Leben geschenkt und warte in der Tiefe, um die Toten zu empfangen. Es werde den Menschen samt seiner Sünde und Untaten verschlingen und so für eine Weile die natürliche Ordnung wiederherstellen. Aus dem Meer bist du gekommen, ins Meer kehrst du zurück. Abergläubischen Unsinn gab es genug in diesem Land. Es ist ein Thriller-Debüt, wie man es sich wünscht. Eine gute Geschichte, eine sehr kämpferische Hauptfigur, die einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit hat und ein atmosphärisches Setting. Und da Band 1 dran steht, gehe ich mal schwer davon aus, dass wir die Polizeihistorikerin Maria Just noch öfter lesen können. Gab's ja auch noch nie, eine Polizeihistorikerin. Ich fand's klasse, das Buch Gefrorenes Herz von Line Holm und Stine Bolter ist bei Heine erschienen. Als Paperback, E-Book, Hörbuch und auch auf Audio-CDs. Mir hat's mega viel Spaß gemacht, das Buch. Es ist ein bisschen schwierig, jetzt den Übergang von diesem Buch zu Post von Martina zu finden. Ich muss euch dazu auch was erklären. Also diese Post ist nicht, wie ihr das sonst so kennt, ein Brief, den ich schreibe, sondern diesen Brief habe ich diese Woche bei Facebook gefunden. Und er kommt von einer Journalistin, die in der Ukraine, in Mariupol lebt und beschreibt, was in ihrem Land da gerade passiert. Und ich fand das so berührend und so wichtig, dass mir jedes andere Thema, das ich hätte schreiben können, irgendwie banal vorgekommen ist. Und ich habe gedacht, nein, ich schreibe heute nichts. Ich lasse Nadescha Sokurokova, so heißt die Journalistin, schreiben. Und ich bewundere sie für ihre Tapferkeit und für ihren Mut. Und dieser bei Facebook gepostete Brief, den habe ich ein bisschen gekürzt und ich wollte ihn jetzt euch vorlesen. Er tut weh und er ist auch nicht ganz so einfach, aber ich finde, es ist ein Muss, ihn zu verbreiten und darauf aufmerksam zu machen, was da gerade passiert in der Ukraine. Nadeshda schreibt, ich gehe auf die Straße in den Pausen zwischen den Bombardierungen. Ich muss meinen Hund ausführen. Er wimmert immer und zittert, versteckt sich hinter meinen Beinen. Ich bin die ganze Zeit müde. Mein Hof inmitten der Hochhäuser ist still und tot. Ich habe keine Angst mehr davor, mich umzusehen. Gegenüber brennt das Treppenhaus des Hauses 105. Die Flammen haben 5 Stockwerke gefressen und kauen jetzt am 6. Schwarze, verkohlte Fenster ohne Glas. Ich bin sicher, dass ich bald sterbe. Das ist die Frage von einigen Tagen. Alle in dieser Stadt warten ständig auf den Tod. Vor 3 Tagen besuchte uns ein Freund meines Neffen und erzählte, dass es einen Volltreffer in der Feuerwehrzentrale gab. Die Jungs, die Retter, sind umgekommen. Ich träume davon, dass alle meine Körperteile an ihrem Platz bleiben, selbst nach einer Fliegerbombenexplosion. Ich weiß nicht warum, aber es kommt mir wichtig vor. Obwohl, andererseits, während der Kampfhandlungen wird man sowieso nicht bestattet. So haben uns die Polizisten geantwortet, als wir sie auf der Straße anhielten und fragten, was wir mit der toten Großmutter eines Bekannten tun sollten. Sie empfahlen uns, sie auf den Balkon zu legen. Ich frage mich, auf wie viel Balkonen jetzt tote Körper liegen. Mein Hund beginnt zu heulen und ich weiß, dass gleich wieder geschossen wird. Um mich herum ist Grabesstille, keine Autos, keine Stimmen, keine Kinder. Selbst der Wind scheint gestorben zu sein. Aber ein paar Menschen sind noch da. Sie liegen an der Hausseite auf dem Parkplatz mit Kleidung bedeckt. Ich kann sie nicht ansehen, weil ich Angst habe, jemanden von ihnen zu erkennen. Ich versuche zu weinen, aber ich kann es nicht. Ich habe Mitleid mit mir, mit meinen Angehörigen, mit meinem Mann, Nachbarn, mit Freunden. Ich kehre zurück in den Keller und höre dort grausigem Eisengeknirsche zu. Wochen sind vergangen und ich weiß nicht mehr, dass es irgendwann ein anderes Leben gab. In Mariupol sitzen Menschen weiterhin in Kellern. Mit jedem Tag wird es für sie schwieriger zu überleben. Sie haben kein Wasser, kein Essen, kein Licht und wegen des ständigen Beschusses können sie nicht auf die Straße gehen. Die Einwohner von Mariupol sollen leben. Helft ihnen, erzählt darüber. Alle sollen wissen, dass hier friedliche Bürger getötet werden. Nadeshda Sokurukova, Journalistin aus Mariupol. Und ich weiß noch nicht mal, ob sie heute noch lebt. Das habe ich nicht rausgefunden. Ich fand diesen Brief so berührend und so wichtig, dass ich ihn unbedingt heute mit euch teilen wollte. Ich finde dieses ganze Thema so berührend und so wichtig wie nichts anderes gerade auf der Welt. Ich finde es unfassbar wichtig, dass wir helfen und ich finde es auch unfassbar wichtig, dass wir als Land trotzdem eine gewisse Vorsicht walten lassen. Ich weiß, wie schwer das Thema ist und ich will euch auch nicht immer damit belasten, aber wir müssen schon hingucken. Und sie, also Nadeshda, beschreibt das, was gerade in diesen Menschen vorgeht. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber als sie schrieb, ich gehe wieder in den Keller und werde das Eisengeknirsche hören, da konnte ich es mir vorstellen. Ich habe das noch nie erlebt. Unsere Großeltern haben das erlebt, wie es ist, in einem Keller zu sitzen, während um dich rum dein Land explodiert und du diese Erschütterung spürst. Und deshalb finde ich es auch unfassbar wichtig, das zu teilen. Und ich weiß, dass ihr das auch wichtig findet. Es gibt ganz viele Promis, die sich im Moment einsetzen für die Ukraine. Und auch das ist ein ganz großes, weites Feld, wo unheimlich viel passieren muss. Ich sage nur Arnold Schwarzenegger, der hat das wirklich ganz großartig gemacht. Da muss man auch mal den Hut ziehen und muss sagen, wow, gut, dass so viele Leute dafür aufstehen gerade. Wir gucken mal, was sonst so los war in der Promi-Welt. Und da Schauspieler Tom Hanks mich diese Woche wirklich zum Lachen gebracht. Der hat nämlich wieder ein Brautpaar überrascht. Das macht er öfter mal. Und jedes Mal fällt die Braut fast in Ohnmacht, wenn er fragt, ob er mit auf ein Hochzeitsfoto darf. Diesmal war es in Pittsburgh, wo er gerade dreht. Und da hat er sich dem Paar auf der Straße vorgestellt und gefragt, ob er mit aufs Bild kann. Das durfte er natürlich. Und dann hat er der Braut noch erzählt, wie wunderschön sie aussieht und dass er ihnen beiden viel Glück wünscht. Und das Brautpaar mit der Hochzeitsgesellschaft, die haben echt gekreischt vor Begeisterung. Und er liebt das, sagt er. Er hat das 2016 schon mal in New York gemacht, da hat er ein Paar genauso überrascht. Stellt euch mal vor, ihr steht da gerade, macht Hochzeitsfoto und dann tippt Tom Hanks euch auf die Schulter und sagt, kann ich mit aufs Foto? Sehr genial. Moderatorin Nasrin Ekes, die trauert im Moment um ihren Vater, der ist gestorben im Alter von 77 und schon im letzten Jahr hatte sich Nasrin dann eine Auszeit genommen, um ihren Vater begleiten zu können, denn Necmettin Üngür litt an Alzheimer und sie wollte für ihn und ihre Mutter da sein und hat die Karriere hinten angestellt. Im September hat sie noch auf Instagram geschrieben, meinen Namen weiß er schon lange nicht mehr, aber er spürt die Verbundenheit. Das war wahrscheinlich ein ganz, ganz langer und schwerer Weg und mein herzliches Beileid geht an Nasrin Ekes. Sängerin Miley Cyrus hat diese Woche einen Riesenschreck bekommen. Ihr Flugzeug wurde nämlich während eines Unwetters vom Blitz getroffen. Eigentlich wollte sie bei einem Konzert in Paraguay auftreten. Aber daraus wurde dann nichts. Ihr ist zwar nichts passiert, aber sie hat erzählt, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben richtige Todesangst hatte und dass sie sich jetzt zwingen muss, nochmal in einen Flieger zu steigen. Ich kann das super gut verstehen. Ich habe das auch schon mal erlebt, da sind wir in einem Flieger nach Südafrika in ein unfassbares Unwetter geraten. Das Flugzeug, das ist wirklich hin und her geschaukelt, die Tabletts sprangen hoch, die Gläser, das ging auch alles ganz plötzlich. Der Pilot konnte uns noch nicht mal warnen, wir konnten noch nicht mal hier Tabletts einklappen und alles abräumen. Da flogen also echt Getränke durch den Kabineninnenraum und ich weiß, dass ich damals gedacht habe, okay, ich werde jetzt sterben. Deshalb kann ich mir das gut vorstellen, wie es der Miley Cyrus gegangen ist. Das ist wirklich eine ganz furchtbare Situation, wenn du in so einem Flugzeug bist und so hilflos bist dann. Ja, also Miley Cyrus hat's überlebt und Gott sei Dank und sie ist ein bisschen gestört und weiß nicht so ganz genau, ob sie jemals wieder in ein Flugzeug steigen will, aber sie wird wohl müssen. Bei ihrem Job bleibt ihr wohl nichts anderes übrig. Ich habe noch einen Fernsehtipp für euch von dieser Woche, der kommt am Mittwoch, der Film, und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein deutscher Heimatwestern ist. Ein deutscher Heimatwestern. Wusste ich auch nicht. Es kommt aber einer am Mittwoch im Ersten. Bis zum letzten Tropfen heißt der und da geht es um Wasserrechte. Der Bürgermeister Martin Sommer erhofft sich einen Geldregen und neue Arbeitsplätze von Pur Aqua. Das ist so ein globaler Getränkekonzern, der soll das Tiefengrundwasser des kleinen Ortes in Lauberbrunn anbohren dürfen. Und um diesen Deal perfekt zu machen, reisen Rainer Gebhardt, der Deutschlandchef des Konzerns, und Julia Roland, die Wasserreferentin des Umweltministeriums nach Lauterbrunn. Jetzt läuft dort zunächst mal alles ganz optimal. Ein Gutachten räumt letzte Zweifel des Bürgermeisters aus und der verliebt sich sogar in Julia. Aber ausgerechnet in seinem engsten Umfeld regt sich Widerstand gegen den Ausverkauf des Wassers. Martins klimabewegte Teenie-Tochter Ava wendet sich immer mehr von ihrem Vater ab und sein Freund, der Bauer Schulz, kündigt an, dass er das Wasser auf dem von ihm gepachteten Grundstück nur über seine Leiche hergibt. Und dann gibt es tatsächlich einen Toten. Das ist ein echt sehenswerter, gnadenlos zugespitzter Krimi um ein Thema, was uns leider, das befürchte ich, noch lange begleiten wird. Die ARD hat am Mittwoch dazu einen Themenschwerpunkt Wasser und im Anschluss an den Film läuft dann noch eine Doku. Bis zum letzten Tropfen ist ein wütender Heimatwestern, haben wir jetzt gelernt, was das ist, und der kommt am Mittwoch um 19:45 im Ersten und ist natürlich auch in der ARD Mediathek zu sehen. Damit sind wir dann auch schon beim Gast der Woche. Der Gast der Woche ist eine Frau, die ich bewundere, die ich sehr verehre und von der ich ganz, ganz viel halte. Es ist eine Frau, die wunderbare Bücher schreibt und die mir persönlich schon sehr viel beigebracht hat über Wölfe und über Hunde. Es ist Elli Radinger und ich spreche mit ihr heute über Abschiede. Gerade jetzt erschien wohl ihr persönlichstes Buch, Abschied vom geliebten Hund. Darin spricht sie über den großen Verlust und über ihre Trauer, als sie ihre Hündin Shira gehen lassen musste. Liebe Frau Radinger, ich bin sehr, sehr glücklich, dass Sie heute bei mir sind.
Ich grüße Sie auch, Frau Straten. Ich freue mich, hier zu sein.
Ihr Buch hat mich sehr berührt und nicht nur, weil ich selber zwei alte Hunde habe und weiß, dass der Abschied nahe ist, sondern auch, weil es Hoffnung macht und weil so viel Liebe aus ihm spricht. Ist das Ihr schwerstes Buch gewesen?
Ich würde sagen, ja. Ja, es war mein schwerster Abschied von meinem Lieblingshund und entsprechend schwer war es auch. Ja, darum habe ich auch längere Zeit gebraucht, um es überhaupt zu schreiben. Es ist ja 2 Jahre nach Shiras Tod erst erschienen, ja.
Warum ist es so wichtig, unsere Hunde auf ihrem letzten Weg zu begleiten? Ich höre oft, dass Menschen sagen, oh, ich kann das nicht, das tut mir zu weh. Aber es ist doch so wichtig für die Tiere, oder?
Unbedingt. Ich verstehe, dass die Menschen das sagen. Und sie haben völlig recht. Auch das tut höllisch weh. Aber wir leben mit den Tieren ihr ganzes Leben zusammen. Ich meine, das sind im guten Fall 15, 16 Jahre. Und darum ist es unglaublich wichtig, auch beim Abschied bei ihnen zu sein. Denn gerade dadurch, dass wir ihr Sterben begleiten, lernen wir so ungeheuer viel, auch über uns selbst.
Was haben Sie über sich gelernt durch Shiras Tod?
Vor allen Dingen habe ich gelernt, wie kostbar die Zeit ist und wie kostbar auch das Leben ist und die Zeit, die wir eben mit unseren Liebsten verbringen, ob sei es nur 2- oder 4-Beine. Ich habe auch gelernt, dass ich gar nichts festhalten kann und dass wir alle irgendwann einmal loslassen müssen. Das sind so die wichtigsten Lektionen, die ich erlebt habe.
Tiefe Trauer um ein Tier kann nicht jeder verstehen. Dabei ist jetzt für Sie und für mich ein Haustier ein Familienmitglied. Wie geht man mit so einem Verlust um und wie reagiert man auf das Unverständnis, das einem oft entgegengebracht wird durch Leute, die es eben nicht verstehen können?
Wie geht man damit um? Ist schwer zu sagen, weil jeder hat eine eigene individuelle Art, mit solchen Verlusten umzugehen. Da gibt es leider kein Pauschalrezept dafür. Die Reaktionen auf die anderen, da habe ich eben einfach gelernt, das nicht zu vergessen, aber zu ignorieren. Denn das ist ganz, ganz schwierig und das reißt auch viele Leute noch mal ein ganzes Stück runter, wenn es von anderer Seite her heißt, stell dich doch nicht so an, ist doch nur ein Hund, nun muss mal langsam wieder vorbei sein. Und ich gebe unbedingt und den ganz wichtigen Rat, dass wir uns von niemandem irgendetwas sagen lassen sollen in dieser Hinsicht. Wir sollen uns nicht reinreden lassen, wann jetzt unsere Trauer vorbei sein muss, wie lange der Schmerz dauert, sondern das ist unsere individuelle Sache und jeder hat das Recht, so lange zu trauern und so tief zu trauern und so verrückt auch zu trauern, wie er will.
Wie war das bei Ihrer Golden Retriever-Hündin Shira? Wie haben Sie die Zeit vor Ihrem Tod erlebt?
Ein Tier zu verlieren ist natürlich die Hölle. Das weiß jeder von uns, der ein Tier hatte und hat. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mir sehr, sehr hilft, mich selbst so weit wie möglich vorzubereiten. Natürlich sagen viele Leute, da will ich noch gar nichts von wissen, da will ich auch mich nicht vorbereiten. Aber ich finde, es hilft, wenn man weiß, was auf einen zukommt. Das war bei mir genauso und ich habe mich sehr, sehr gründlich vorbereitet. Und das hat mir auch geholfen, sehr, sehr intensiv auch mit meiner Hündin zusammen zu sein.
Wann wussten Sie, wann der Zeitpunkt da war, sie gehen zu lassen? Wie haben Sie das gemerkt?
Also man merkt das natürlich schon, wenn ein Hund nachlässt im Alter. Meine Shira war 15 Jahre alt und da wusste ich, dass ich nicht mehr viel Zeit habe. Ich habe ja, als sie 13 wurde, habe ich ja meine Wolfsforschung in Yellowstone aufgegeben, weil ich einfach die letzten Jahre mit ihr zusammen sein wollte und nicht irgendwo tausende von Meilen entfernt. Und man merkt es natürlich, wenn ein Hund alt und krank wird, die körperlichen Gebrechen, es geht nicht mehr so schnell, alles geht langsamer und am Ende gibt es so bestimmte Momente, wo man weiß, es ist nicht mehr lange hin, gerade wenn man schon Tiere verloren hat. Bei Shira war das so, dass sie nochmal so richtig aufgeblüht ist und das hat mich auf der einen Seite sehr gefreut, aber auch traurig gemacht, wenn sie dann wirklich rumgerannt ist wie ein junger Hund vor Begeisterung. Und da wusste ich aber auch schon auch in Rücksprache mit meiner Tierärztin, dass das die letzten Zeichen des Abschieds sind.
Sie haben, und das fand ich einen ganz guten Tipp auch, Sie haben ein Video von Shira gedreht, zu Zeiten, wo es ihr richtig schlecht ging, wo sie gezittert hat, weil sie auch Schmerzen hatte wahrscheinlich und so. Und Sie haben sich dieses Video nachher oft angeguckt, wenn Sie gedacht haben, es war der falsche Zeitpunkt.
Ja, das ist ja immer diese Frage nach dem richtigen Zeitpunkt, ist ja unglaublich schwer. entweder man entscheidet sich zu früh, den Hund einschläfern zu lassen, oder zu spät. Was immer es auch ist, man glaubt, man macht es nicht richtig. Und ich habe darum extra dieses Video gedreht und habe mich auch mit all meinen Freunden und den Tierärzten abgesprochen und habe gesagt, ich glaube, jetzt ist es soweit, schaut euch das an, was meint ihr? Da kam auch definitiv die Bestätigung. Und später auch, als ich dann, nachdem Shira tot war, ich schaue es mir auch heute immer noch mal an, weil ich immer wieder Zweifel bekomme. Und ich glaube, jeder bekommt das, der ein Tier verloren hat. Dass ich mir immer sage, war es tatsächlich richtig, hätte sie noch ein bisschen überleben können. Aber dann schaue ich mir das Video an und dann weiß ich, dass es genau der richtige Zeitpunkt war. Und das empfehle ich jedem.
Wie war es denn danach, als Shira nicht mehr bei Ihnen war? Wie haben Sie diese Trauer und den Schmerz erlebt und wie sind Sie damit umgegangen?
Also ich gestehe, ich bin in ein enorm tiefes Loch gefallen. Also ich habe so richtig tiefe Depressionen gehabt. Ich habe mich nicht abgelenkt. Ich habe bewusst nochmal bin reingegangen in diese Trauer, habe fast nichts mehr gemacht. Ich konnte auch gar nicht mehr schreiben oder sowas, sondern ich habe oft tagelang einfach im Garten gesessen, habe in den Himmel geschaut und habe eben das nochmal ganz intensiv ein Feedback so für mich gemacht, wie die Zeit mit meiner Hündin war.
Wenn ein Hund stirbt, dann stirbt ein Teil von uns. Da ist plötzlich ein Wesen weg, das immer an unserer Seite war. Ich kenne diesen Schmerz. Viele von euch kennen diesen Schmerz. Und es ist für Außenstehende oft nicht zu begreifen, wie tief man in Trauer sinken kann, wenn ein Tier geht. Elli Radinger ist Wolfsexpertin und Naturforscherin. Sie hat viele wunderbare Bücher über Wölfe und Hunde geschrieben. Und auch sie kennt diesen Schmerz. 2020 im Sommer musste sie ihre geliebte Hündin Shira gehen lassen. Frau Radinger, Hundemenschen können nicht ohne Hunde. Und auch wenn wir wissen, dass es mal einen Abschied geben wird und auch wenn wir nach so einem Abschied rufen, nie wieder mache ich das, nie wieder schaffe ich mir einen Hund an, dann tut man es trotzdem. Wann war bei Ihnen der richtige Zeitpunkt für einen neuen Hund?
Oh wei, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich habe mich lange, lange sehr, sehr schwer getan. Ich wollte eigentlich auch, wie so viele natürlich von uns, keinen Hund mehr, weil ich diesen Schmerz nicht nochmal erleben wollte. Und dann irgendwann habe ich gedacht, jetzt bin ich vielleicht doch bereit für einen neuen Hund und habe das Freunden und meiner Freunden bekannt gegeben und dann ging es auch schon los mit dem Online-Dating. Mit sowas wie Tinder oder wie immer man das auch heutzutage nennt. Also ich habe unzählige Links geschickt bekommen und Bilder und dann habe ich mich erst zum ersten Mal in meinem Leben mit dem Thema, ich hole mir einen Tierschutzhund beschäftigt.
Da sprechen wir gleich noch drüber, was für einen Hund Sie sich dann ausgesucht haben oder sich der Hund Sie ausgesucht hat, wie man es auch immer nennen will. Als wir das letzte Mal ein Interview zusammen gemacht haben, da haben Sie mir erzählt, dass Sie auf das Reisen nach Amerika gerade verzichten, weil Ihre Hündin krank und alt sei. Das müssen wir uns ja auch schon klar machen, wenn wir uns einen Hund anschaffen, dass es Zeiten geben wird, in denen wir verzichten werden, weil es eben auch ganz viel mit Verantwortung zu tun hat. Ich habe auch zwei kleine alte Hunde. Wenn ich die nicht mitnehmen kann, was für die auch schon Stress ist, dann bleibe ich halt zu Hause. Das muss man wissen, bevor man ihn sich anschafft, finden Sie nicht?
Unbedingt. Es gibt so vieles zu bedenken, bevor man sich ein Tier anschafft. Das ist ja gerade jetzt auch wieder ein Problem gewesen in der Corona-Zeit. Mir ist langweilig, ich schaffe mir jetzt einen Hund an und dann gebe ich ihn wieder ab und das geht gar nicht. Nee. Beim Hund muss man wirklich überlegen, bin ich dafür bereit? Kann ich die Herausforderung noch stemmen? Gerade wenn man auch älter ist, so wie ich, kann ich mir das finanziell leisten? Ein Hund ist sehr, sehr teuer, wenn irgendwelche Sachen anstehen medizinisch. Und natürlich bin ich überhaupt bereit dafür. Und ich finde, man sollte wirklich, wirklich genau sich selbst prüfen, ob man wirklich bereit ist und wie die persönliche Situation ist. Und erst dann soll man sich entscheiden. Auf keinen Fall lassen Sie sich Druck von irgendjemandem machen, nur weil der kleine Hund so süß ist, der Sie da gerade anschaut.
Sie haben es gerade schon gesagt, Sie sind jetzt auch nicht mehr die Jüngste. Haben Sie sich auch die Frage gestellt, ob Sie zu alt für einen Hund sind? Meine Eltern haben sich ihren, in Anführungsstrichen, letzten Hund mit über 70 angeschafft. Ich glaube, da waren die 74 oder so. Da habe ich schon Panikattacken geschoben. Und es war dann auch tatsächlich so, dass der Hund quasi mit meinen Eltern verstarb. Also in Abstand von ein paar Wochen oder Monaten. Ja. Wie war das bei Ihnen? Haben Sie da auch Zweifel gehabt?
Absolut. Total. Ich habe mir dann überlegt, wenn du jetzt noch einen Welpen holst, dann bist du vielleicht 85, wenn der alt genug ist. Das geht auf keinen Fall. Das hätte ich auch emotional auch irgendwie nicht stemmen können. Wollte ich ursprünglich einen sehr alten Hund, der nur noch ein oder zwei Jahre zu leben hat, einen kranken Hund. Da wurde mir aber von Freunden wieder davon abgeraten. Die sagten dann, na, tu dir das doch dann in zwei Jahren nicht schon wieder an, dass du einen Hund verlierst. Ich glaube, ich bin der Überzeugung, es wäre kein Problem gewesen für mich. Aber jetzt habe ich halt meine Hündin, die ist jetzt 5, habe ich mitgekriegt, als sie 5 Jahre alt war. Das geht. Also einen älteren Hund, ja. Aber dennoch, es ist schwierig, eventuell mal einen Hund zur Pflege nehmen oder als Urlaubsvertretung oder sowas. Ich würde mir heute in meinem Alter, jetzt schon in meinem Alter, auf jeden Fall keinen Welpen mehr holen, sondern wirklich einen älteren Hund.
Erst vor ein paar Tagen hat eine gute Freundin von mir ihren Hund verloren. Er war weggelaufen und sie hat tagelang nach ihm gesucht. Schließlich wurde er tot am Straßenrand gefunden. Ein Auto hatte ihn erwischt und die Trauer, die meine Freundin gerade erlebt, ist genauso schlimm und genauso groß wie die Trauer um einen Menschen. Ob man das verstehen kann oder nicht, es ist so, wenn man sich eng an ein Tier bindet, dann haut einen dieser Verlust um. Bei mir ist heute die Naturforscherin und Wolfsexpertin Elli Radinger. Sie hat gerade ihr neues Buch Abschied vom geliebten Hund rausgebracht und auch sie hat Abschiede erlebt. Frau Radinger, auf Seite 42 musste ich weinen. Dieses Buch trifft so in die Seele des Hundemenschen, sage ich mal. Wie gehen Sie denn heute, 2 Jahre nach dem Tod von Shira, mit der Trauer um? Die Liebe bleibt, oder?
Absolut, natürlich. Ich trauere immer noch um Shira, muss ich wirklich sagen. Es verändert sich. Viel mehr in Dankbarkeit. Ich sage immer, die Trauer ist so ein bisschen wie Glitzer. Das kennen Sie ja wahrscheinlich als Deko, wenn man das in die Luft wirft. Und dann versucht man, das alles wieder irgendwann aufzukehren, damit es wieder in Ordnung ist. Aber das funktioniert nicht. Es bleibt immer was da. Und unsere Hunde bleiben immer in unserem Herzen. Und ich vermisse Shira noch unendlich. Aber es wandelt sich in tiefe, tiefe Dankbarkeit, dass ich diese Zeit haben konnte mit ihr.
Es gibt ja verschiedene Stadien der Trauer. Welche sind das und wie haben Sie die erlebt?
Ja, das sind die bekannten Stadien, die Elisabeth Kübler-Ross bewusst gemacht hat oder bekannt gemacht hat. Das sind so grobe Stadien, in denen man zunächst die ganze Sache ableugnet oder Unglaube. Mein Hund stirbt nicht, das kann jetzt nicht geschehen. Dann kriegt man Wut auf alles. Dann verhandelt man irgendwo mit Gott und kann da vielleicht doch noch gesund werden. Dann kommt die Depression und ganz zum Schluss die Akzeptanz. Das muss nicht immer in dieser Reihenfolge sein, aber irgendwo treffen uns diese Stadien der Trauer immer auf unserem Weg.
Heute ist Hope in ihrem Leben. Sie kommt aus dem Tierschutz. Sie ist 5 Jahre alt. Wie war das, als sie einzog? Wie kamen Sie klar damit? Sie hatten ja auch noch nie einen Hund aus dem Tierschutz.
Nein, noch nie. Ich war immer gesegnet mit sehr, sehr einfachen Labradorhunden, die ja wirklich einfach nur einem jeden Wunsch vom Auge ablesen. Und so habe ich mir das auch vorgestellt. Ich habe gedacht, ich hole mir einen Hund vom Tierschutz und dann sitzen wir gemütlich auf der Couch und schauen uns die Sonnenuntergänge an. Dem war überhaupt nicht so. Ich hatte also wirklich einen Blanko-Scheck aus dem rumänischen Tierheim bekommen und hatte null Ahnung, was auch überhaupt bei dem Hund dahinter steckt und welche Probleme er machen kann und was er erlebt hat. Das ist ein großes Problem für mich gewesen. Ich hätte gerne den Hintergrund gewusst. Ich hätte gerne gewusst, wie gehe ich mit dem Hund um, was hat er erlebt. Erst später, nach vielen Recherchen, habe ich dann herausgefunden, dass sie offensichtlich kein echter Streuner war, sondern teilweise vermutlich mit Menschen zusammen gelebt hat. Aber dennoch, sie ist unglaublich schwierig und ist eine echte Herausforderung gewesen. Ich weiß, es gibt schlimmere Fälle, aber so diese Angst vor Menschen, diese Angst vor Männern, diese Vorsicht. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, bis sie Vertrauen zu mir gefasst hat und habe oft die Nächte durch verzweifelt geheult, weil ich mir gedacht habe, ich habe mir das ganz anders vorgestellt.
Wie ist es heute? Sind Sie glücklich mit Hope?
Ja, natürlich. Heute klappt das prima und wir wachsen immer mehr zusammen. Sie ist jetzt ein Jahr bei mir und es gibt natürlich immer noch Baustellen und ich weiß, dass ich damit leben muss und das ist völlig in Ordnung. Ich lerne von ihr auch tatsächlich, ein Tier oder ein Lebewesen so zu akzeptieren, wie es ist. Nicht, wie ich es gerne hätte, sondern wie es tatsächlich ist. Und das ist eine weitere große Lektion.
Frau Radinger, ich danke Ihnen für das wunderbare Gespräch. Das Buch Abschied vom geliebten Hund beim Ludwig Verlag und wie alle Bücher von Ihnen habe ich es geliebt, auch wenn es weh tat. Ich freue mich darauf, wenn wir uns wieder hören und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und grüßen Sie Hope und auch Shira.
Ganz herzlichen Dank Ihnen und den Hörern.
Ja, das ist schon eine tolle Frau, die Elli Radinger. Die hat so viele tolle Bücher geschrieben. Die Weisheit der Wölfe zum Beispiel, die Weisheit alter Hunde und jetzt eben dieses Abschiedsbuch, Abschied vom geliebten Hund. Das ist eine Frau, die auf der einen Seite knallharte Wissenschaftlerin ist, ne? Und auf der anderen Seite aber so viel Liebe für Tiere hat, dass sie mich immer berührt mit ihren Büchern. War ein tolles Interview, hat mir total viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich noch viele Interviews mit Elli Radinger führen kann. Nächste Woche ist übrigens mein Gast der Woche, kann ich euch jetzt schon verraten, Tetje Mierendorf. Den kennt ihr bestimmt, den Schauspieler. Ihr wisst sofort, wer das ist, wenn ich sage, das ist der große, dicke, peinliche Verlobte. Also dieser Mann, der so groß und dick ist und immer so komisch, ein lustiger Mensch. Dieser Mensch hat sich aber nicht mehr auf sein Gewicht reduzieren lassen wollen. Der hat, sage und schreibe, 80 Kilo abgenommen. Und wie der das gemacht hat, das erzählt er mir nächste Woche in der Martina Straten Show und im Podcast. Ich bin schon am Ende meines Podcasts. Ich habe natürlich noch den Spruch der Woche. Der ist total toll, weil es ein ganz starker Spruch ist. Jeder Rückschlag macht dich stärker, jeder Verrat macht dich intelligenter und jede Erfahrung macht dich weiser. Finde ich, ist ein echt guter Spruch. Ich pinne die mir immer so an den Spiegel, so wochenweise. Und den Spruch der Woche, jetzt diese Woche, der klebt an meinem Spiegel und nächste Woche klebt da wieder ein anderer. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Hier eine Frage hätte ich noch, mein Podcast. Und ich hoffe, dass ihr ihn euch nächste Woche auch wieder anhört. Den Podcast, das wisst ihr, gibt es immer freitags ab 19 Uhr. Die Martina Straten Show gibt es samstags von 13 bis 17 Uhr auf Radio Salü. Passt schön auf euch auf in dieser Woche und wir hören uns in der nächsten Woche. Egal auf welchem Weg, ihr könnt mich immer erreichen.